Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei.
Auch ich wünsche euch allen einen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser heutiges Predigtthema lautet: Genug ist Anschalter. Immer wichtig. Dann geht's. Unser heutiges Predigtthema lautet: Genug ist genug, Erfahrungen in Sinnlosigkeit. Wir beschäftigen uns also heute zum zweiten Mal mit dem Buch des Predigers, und zwar mit Prediger 1, Vers 12 bis Prediger 2, Vers 26. Und dann ist, das ist das stramme Programm für heute. Erstens persönliche Anmerkungen zum Buch des Predigers. Zweitens die Sinnlosigkeit der menschlichen Weisheit. Drittens die Sinnlosigkeit der irdischen Freuden. Viertens der Tod traf den Weisen und den Toren dahin. Und fünftens Arbeit und Erfolg sind sinnlos. Und ihr dürft heimlich dafür beten, dass meine Stimme durchhält. Fangen wir an mit dem ersten Punkt: persönliche Anmerkungen zum Buch des Predigers. Frage: Wer kennt diese fünf sympathischen jungen Herren? Bist du wieder deiner Zeit voraus? Es sind, wer es nicht weiß, die Rolling Stones. Als das Bild gemacht wurde, war ich 5 Jahre alt. Und diese, so sehen die heute aus, für die, die jünger sind wie ich, im Jahr 2023. Diese Herren haben in ihren 60 Jahren ihrer Bühnenkarriere mit einem Lied großen Erfolg gehabt, das der Wolf gerade angesungen hat. Und Benny, sei mal so gut, spiel es mal ganz kurz an. Bevor hier die ältere Herrschaft anfangen, das Mobiliar zu zerschlagen, fangen wir mal hier mit auf. Warum lasse ich das einspielen? Mindestens 6 Mal heißt es in diesem Lied: I can get no satisfaction, was auf Deutsch so viel bedeutet: ich kann einfach keine Befriedigung finden. Auch wenn ich es versuche und versuche und versuche, ich bekomme einfach keine Befriedigung. Und wer das Buch des Predigers nur oberflächlich liest und antastet, der könnte den Eindruck bekommen, dass dieser Song genau zu diesem Buch passt, so wie eine passende Filmmusik zu einem guten Film. Wer von euch hat schon einmal im Buch des Predigers gelesen? Ja, sind doch einige. Und wer hat es ganz gelesen, das Buch des Predigers? Doch ein paar. Wer es noch nicht ganz gelesen hat, dem empfehle ich dringend, das zu tun, solange wir jetzt hier in unseren Sonntagspredigten uns mit dem Predigerbuch beschäftigen. Denn erst dann, wenn man es ganz gelesen hat, dann versteht man, dass es gar kein pessimistisches Buch ist und schon gar kein depressives Buch, wie manche Leute behaupten. Nein, das ist ganz anders. Dieses Buch des Predigers beschreibt uns den einzigen Weg zur echten und zur wahren Freude und den einzigen Weg zur echten und zur wahren Zufriedenheit. Warum? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Weil der Prediger den Weg zur echten und zur wahren Freude und zur Fröhlichkeit weist, wird dieses Buch gelesen in jüdischen Synagogen weltweit während des Laubhüttenfestes. Und wer sich mit diesen Festen ein bisschen auskennt, das Laubhüttenfest wird bei den Juden auch Sukkot genannt, das ist das fröhlichste, das freudigste aller 7 Feste, die Gott den Israeliten für zum jährlichen Feiern geboten hat. Und 3-mal heißt es in der Tora, dass die Juden sich freuen müssen an diesem Fest, dass sie fröhlich sein sollen. Und dieses Buch des Predigers passt offensichtlich zu diesem fröhlichen, freudigen Fest, zumindest aus Sicht der jüdischen Gelehrten. Schauen wir noch einmal ganz kurz drauf, wer dieses Buch denn verbrochen hat. Das war das Buch Kohelet, wie es im Hebräischen heißt, wurde vom König Salomo geschrieben, dem Sohn von König David. Und interessanterweise heißt ja der Name von König David, von König Salomo in unserer Sprache, Frieden, oder man könnte auch sagen, friedsam. Und dieser König Salomo, der hat vor etwa im Jahre 1000 vor Christus in Jerusalem regiert, über ganz Israel 40 Jahre lang und ist auch wirklich sehr friedlich, ohne Krieg. Und dieser Mann war von Gott mit einer ganz außergewöhnlichen Weisheit ausgestattet worden. Seine Weisheit übertraf, so heißt es, die Weisheit aller Söhne des Ostens und auch alle Weisheit Ägyptens. Aus allen Königreichen der Erde besuchten ihn damals Menschen, um ihn zu sehen, um ihn zu hören und auf seine Weisheit zu hören. Er war der Hauptautor dieses Buches, der Sprüche, alleiniger Autor des Hohen Liedes. Er war Verfasser von 2 Psalmen, von 3000 Sprüchen und 1005 Liedern. Salomo war wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche und vielseitig begabte Persönlichkeit. Und Gott liebte ihn so sehr, diesen Mann, dass er ihm durch den Propheten Nathan sogar einen Kosenamen gegeben hat. Weiß jemand, wie dieser Kosenamen lautete? Wo sind die Alttestamentler unter uns? Richtig genau, Jedidja, geliebter Jahwes eigentlich, oder geliebter Gottes, oder vielgeliebte Jedidja. Ihr seht also, man kann auf diesen Mann schon hören, man darf von ihm etwas erwarten. Und ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt, wie kann man denn dieses Buch des Predigers mit wenigen Sätzen möglichst treffend zusammenfassen? Und hier mein Versuch. Der schon zu Lebzeiten von Gott überreich beschenkte Salomo wendete sich gegen Ende seines Lebens von Gott ab. Und in dieser Zeit seiner Abwendung von Gott suchte Salomo Freude, Sinnerfüllung und Befriedigung in der Welt und in den weltlichen Lüsten. Aber durch Gottes Gnade und durch Gottes Zucht durfte er am Ende seines Lebens doch noch die Umkehr zu Gott schaffen. Er durfte sie erleben. Und erst nach dieser Umkehr hat er dieses Buch geschrieben. Und wozu schrieb er es, dieses Buch? Er wollte sein Volk Israel und all diejenigen, die dieses Buch lesen, von der Sinnlosigkeit und der Freudlosigkeit eines Lebens ohne Gott überzeugen. Dieser unsagbar reiche und dieser unsagbar kluge König David hatte wirklich alles, alles, was es auf Erden gab, ausprobiert, was ihm hätte Erfüllung bringen können. Doch ohne Gott blieb alles hohl und leer und freudlos, unbefriedigend und sinnlos. Und Salomos Wunsch war es, dass all diejenigen, die nach ihm leben und dieses Buch leben, nicht diese schmerzhaften Erfahrungen machen müssen wie er und diese sinnlosen Umwege gehen, wie er sie gegangen ist. Er wollte, dass alle, die dieses Buch lesen, auch wir heute, wir sollen aus Salomos Erfahrungen und Fehlern lernen, aus seinen Irrtümern lernen und sie nicht noch einmal machen. Man kann auch aus anderer Leute Fehlern lernen. Und der Grundgedanke, der hinter diesem Buch steht, ist, keine noch so große menschliche Freude oder menschliche Leistung kann echte Sinnerfüllung und vollkommene Zufriedenheit schenken. Echte Freude und echte Sinnerfüllung und vollkommene Zufriedenheit kann ein Mensch nur in einem Leben mit Gott geschenkt bekommen. Deswegen lautet die Schlussfolgerung von Salomo auch am Ende seines Buches in Prediger 12, Vers 13 wie folgt: Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Soweit meine persönlichen Anmerkungen zum Buch des Predigers. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Sinnlosigkeit der menschlichen Weisheit. Ab Vers 12 des ersten Kapitels beginnt Salomo damit zu beschreiben, was er in der Zeit seiner Gottesferne alles probiert hat und was er erfahren hat. Und dabei geht es zuerst einmal in den Versen 12 bis 18 um das Philosophieren. Philosophie ist ein Begriff aus dem Griechischen, heißt bei uns im Deutschen so viel wie die Liebe zur Wahrheit. Hören wir mal hinein in diesen Text. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Immer wieder finden wir in diesem Buch des Predigers die Formulierung: Ich richtete mein Herz darauf. Das ist ins Deutsche übersetzt die hebräische Art auszudrücken, dass ich mein besonderes Interesse, meine besondere Aufmerksamkeit auf etwas richte. Und hier richtet Salomo sein besonderes Interesse und seine besondere Aufmerksamkeit auf die Weisheit, Denn er sagt, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Und wenn hier jetzt das Wort Weisheit steht, dann ist damit nicht die göttliche Weisheit gemeint, die er am Beginn seiner Königherrschaft als junger König von Gott als eine Gebetserhörung geschenkt bekommen hat, damals, als er noch mit Gott lebte und wandelte. Nein, wenn hier jetzt Weisheit steht, ist es weltliche Weisheit, menschliche Intelligenz und Weisheit, die ihm auch nach der Abwendung von Gott noch geblieben war, und zwar in reichlichem Maße. Aber aufgrund der Tatsache, dass er sich in dieser Phase seines Lebens nur auf seine menschliche Weisheit und Intelligenz verlassen hat, war in dieser Phase sein Weltbild auch ein bisschen klein, ein sehr kleines Karo, war sehr eingeschränkt. Denn er hat nur das versucht zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel war, was im Irdischen war, was in dieser Welt geschah und getan wurde. Meine Lieben, das, was uns Menschen von Gott geschenkt wird, wenn uns durch das Lesen der Bibel und das Wirken des Heiligen Geistes der ganze Himmel geöffnet wird, das zieht Salomo hier bei all seinen ersten Überlegungen, bei all seinen ersten Forschungen und bei all seinem Philosophieren leider gar nicht in Betracht. Und weil ihm diese himmlische Perspektive fehlt, schreibt er über sein Philosophieren und damit über die damit verbundene Mühe Folgendes. Das ist ein mühseliges Geschäft. Das ist ein mühseliges Geschäft, oder man kann auch sagen, eine üble Beschäftigung, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Dieser Vers macht deutlich, dass ihm das Philosophieren überhaupt nichts gebracht hat und dass es ihn überhaupt nicht glücklich gemacht hat, sondern es hat ihn zu der inneren Überzeugung geführt, dass das Leben etwas Elendes, ja eine üble Beschäftigung ist. Und an dieser Stelle klingt dieses Buch ganz eindeutig pessimistisch und es spricht Lebensüberdruss aus dem Salomo. Und weiter schreibt er dann in Vers 14, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Dieses Wort nichtig oder dieses Wort Nichtigkeit ist ein Schlüsselwort im Predigerbuch. Dieses Wort drückt die völlige Sinnlosigkeit aus, die in dem Versuch steckt, wahre Erfüllung und wahre Freude ohne Gott zu finden. Dieses Wort Nichtig bzw. Nichtigkeit kommt 37 Mal in den 12 Kapiteln des Predigerbuches vor. Auch der Begriff Haschen nach Wind ist ein Schlüsselwort in diesem Buch, denn ein wichtiger Aspekt der freudlosen Nichtigkeit und Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens ist der vergängliche Charakter von unserem Leben. So wie man den Wind nicht mit Händen greifen kann und gar festhalten kann, so kann man nämlich das Schöne, Beglückende, das Wünschenswerte in unserem Leben eben auch nicht festhalten. Salomo hat sich neben der Philosophie auch mit allem anderen Möglichen beschäftigt, auch mit der Natur. Im ersten Buch der Könige, da heißt es einmal, dass Salomo vieles in der Natur beobachtet und beschrieben hat. Und da schreiben sie, von dem kleinen Isop, das aus der Mauer herauswächst, bis zu dem rüßigen Zedernbaum, der auf dem Libanon gewachsen ist. Alles hat ihn quasi interessiert und über alles hat er was geschrieben. Er hat sich aber nicht nur mit der Natur beschäftigt, sondern auch mit Soziologie. Ja, das Erforschen der zwischenmenschlichen Beziehungen war ihm wichtig. Er hat sich mit Psychologie beschäftigt. Also unermüdlich war der Mann dran, dieser intelligente und begabte Mann, in seinem Streben und Suchen nach Freude und Glück. Und dann schreibt er in Vers 14, ich beobachtete alle Werke, die von Menschen getan werden unter der Sonne. Denn er wollte ja wissen, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie interagieren und was sie tun. Und er stellte fest und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und dann schreibt er noch diesen seltsamen Satz, Vers 15, krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Was meint er damit? Trotz der größten Anstrengungen von uns Menschen bleiben viele krumme Angelegenheiten im Leben von uns Menschen unbegradigt und unbereinigt. Wenn manchmal was kaputt ist im zwischenmenschlichen Bereich, schaffen wir es mit unserer menschlichen Kraft alleine nicht, es zu bereinigen. Und das gilt eben für die zwischenmenschliche Beziehungsebene. Vieles können wir nicht wieder heil machen, so sehr wir es uns auch wünschen. Und in einem zweiten Ansatz wird er uns damit auch deutlich machen, dass es im menschlichen Leben eben keine Perfektion gibt. Keiner von uns ist perfekt. Und das, was wir tun und machen, ist auch nicht perfekt. Und diejenigen unter uns, die zur Perfektion neigen, die sind vielleicht darüber ein bisschen enttäuscht, dass er das schreibt, dass er das sagt. Man kann nichts machen, außer Vers 15 vielleicht auswendig lernen. Es hilft dann ein bisschen. Wir sind und bleiben unperfekt. Und dann schreibt er weiter. Da redete ich meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Und jetzt kommt dieser traurige Satz. Denn wo viel Weisheit ist, da ist noch viel mehr Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Und genau das, was Salomo hier schon vor 3000 Jahren niedergeschrieben hat, ist mehr oder weniger die Erfahrung aus der Geschichte der Philosophie. Wenn einer Philosophiegeschichte studiert, dann beginnt er in der Regel mit den alten Griechen, den Philosophen dort, und dann geht er durch die Jahrhunderte hindurch, durchs Europa bis hin zur Postmoderne. Und dann darf er am Ende erkennen, die haben ja gar keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Die eine Generation der Philosophien, der Philosophen streitet mit der anderen, und so geht es durch die ganze Geschichte hindurch. Und wenn dann einer glaubt, dass die späteren Generationen zu besseren oder höheren Erkenntnissen gekommen sind, das stimmt leider nicht. Im Gegenteil, die sind heute zu dem Ergebnis gekommen, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine absolute Wahrheit. In der Postmoderne steht es fest. Es ist zum Verzweifeln. Die alten Griechen, die kannten noch Wahrheit und Unwahrheit, richtig und falsch. Aber heute in der modernen Philosophie wird die absolute Wahrheit nicht gesehen. Und das ist auch der Grund, warum so viele Philosophen am Leben verzweifeln, weil sie keinen Ausweg finden. Der französische Philosoph Albert Camus beginnt eines seiner Bücher mit dem Satz: Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Und Salomo hat das schon festgestellt. Es gibt so viel Verdruss, so viel Lebensüberdruss, weil der Mensch auf sich allein ausgerichtet gar nicht in der Lage ist, letzte Antworten zu finden und zu sagen. Das hat schon der alte griechische Philosoph Sokrates im 4. Jahrhundert vor Christus festgestellt, als er sagte, die einzige Weisheit besteht darin, zu wissen, dass man nichts weiß. Und das ist nach den Aussagen des Neuen Testamentes auch ganz logisch. Der Apostel Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 8 folgendes über die Philosophie. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren oder eitlen Betrug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Das sagt uns das Wort Gottes im 1. Korintherbrief ganz deutlich. Er allein ist die Wahrheit. Und man sich und sein Leben nicht nach dem Herrn Jesus Christus ausrichtet, dann kann man das Leben nicht richtig verstehen. Jesus sagt selbst über sich in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und mit Blick auf die Philosophie ist hierbei die Aussage Jesu von besonderer Bedeutung, ich bin die Wahrheit. Jesus ist die absolute Wahrheit. Jesus allein ist also derjenige, der die Wirklichkeit, so wie sie wirklich ist, ans Licht bringt. Und darum können wir im Psalm 30 auch lesen, in deinem Licht sehen wir oder erkennen wir das Licht. Nur in und durch Jesus Christus, in und durch seine Person, können wir die Dinge des Lebens richtig erkennen und richtig deuten. Und warum? Weil nur er das Verborgene ans Licht bringt. Durch ihn ist es nicht mehr verborgen. Denn Wahrheit ist nichts anderes als die Offenbarung der Dinge, auch der verborgenen Dinge, so wie sie wirklich sind. Und nur wenn wir selbst, wie wir heute hier sitzen, christusgemäß denken, finden wir zur Wahrheit. Und deswegen schreibt Paulus hier auch, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren oder eitlen Betrug. Es gibt im menschlichen Denken, in den verschiedenen Philosophien, Ideologien und Theorien, auch in den Verschwörungstheorien viel Betrug, eitlen Lehren, hohlen Betrug. Und da sind wir dann wieder zurück bei dem Thema des Predigers. Das sind so sehr Beschäftigte, Belastete und Niederdrückte. Das ganze Nachdenken und Grübeln und Philosophieren über das Leben ohne die Gemeinschaft mit Gott hat dem Salomo gar nichts gebracht. Und es würde auch dir und mir nichts nützen, wenn wir uns damit beschäftigen würden, ohne Gott und ohne sein Wort da einzubeziehen. So viel zum zweiten Punkt, die Sinnlosigkeit der menschlichen Weisheit. Kommen wir zum dritten Punkt, die Sinnlosigkeit der irdischen Freuden. Jetzt kommt ein längerer Textabschnitt, liebe Geschwister, aber ich finde ihn wichtig, weil er uns deutlich macht, was Salomo alles versucht hat. Ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wohllust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Meine Lieben, wenn wir diese 11 Verse anschauen, dann kommt Salomo zu dem Schluss, ich habe alles ausprobiert, ich habe es voll und ganz ausgenutzt, ausgekostet und es hat mir nichts gebracht. Wie weit Salomo bei seiner Suche nach Freude, Erfüllung und Zufriedenheit ging, möchte ich beispielhaft an seinem Verhältnis zu den Frauen aufzeigen. Salomo hat dabei, wie bei allen anderen seinen gescheiterten Versuchen, der Sinnlosigkeit zu entfliehen, jedes vernünftige Maß überschritten. Wir lesen darüber in 1. Könige 11 Folgendes. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharaos und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz zu fremden Göttern, sodass sein Herz nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Unglaublich. Unglaublich und erschreckend zugleich dieses Ausmaß an Polygamie, wobei man natürlich darauf hinweisen muss, dass es damals üblich war, dass mächtige und reiche Männer einen Harem hatten. Und Könige haben geheiratet aus politischen Gründen, um die Grenzen zu schützen und den Frieden zu wahren. Und dann muss man auch dazu sagen, diese 300 Nebenfrauen, das waren keine Konkubinen, auch sie waren ordnungsgemäß mit Salomo verheiratet, aber sie und ihre Kinder hatten keine Erbansprüche. Aber trotzdem, man kann das nicht entschuldigen. Kann ein Mann auf der Jagd nach Befriedigung, nach Freude und Zufriedenheit viel tiefer sinken als Salomo? Ich glaube, nein. Aber auch all das hat ihm gar nichts gebracht. Salomo konnte auf sein Lebenswerk zurückschauen und es hat ihm überhaupt keine Befriedigung gegeben. Bei Salomo war es eben vollkommen anders als bei Gott, der am Ende der Schöpfungstage auf seine Schöpfung zurückblickt. Dann heißt es dort so schön, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Salomo und alle, die es ihm bis heute in der einen oder anderen Art gleich tun wollen, können gemeinsam das Lied singen. Ihr kennt es vielleicht, ich bin durch die Welt gegangen, Denn dort heißt es im Vers 3, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Denn Salomo fand keine dauerhafte Freude und auch keine Zufriedenheit bei all seinen teilweise zutiefst sündigen Werken und Ausschweifungen. Weder in der Philosophie noch im Genießen. Und am Ende des Abschnitts heißt es dann, dass die Freude doch vorgekommen wäre in seinem Leben. Er schreibt, und ich versagte meinen Augen nichts von alledem, was sie begehrten. Und ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Salomo versuchte sich zeitlich zu ergötzen, sich die Zeit zu vertreiben, sich zu erfreuen, weil er seine innere Leere füllen wollte. Und zuerst sah es auch so aus, als ob diese Strategie gelingen könnte. Aber er sagt dann eben in Vers 11, völlig resigniert, als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Auch hier am Ende dieses Rückblicks auf die Sinnlosigkeit der irdischen Freuden ist Salomo total enttäuscht von seinem Leben ohne Gott. Kommen wir zum vierten Punkt, der Tod rafft den Weisen und den Toten dahin. In diesen fünf Versen geht es um die Themen Bildung, Bildungslosigkeit und den irdischen Tod. Und Salomo prüft in diesem Lebensabschnitt, ob es sich überhaupt lohnt, gebildet zu sein, ob Bildung keinerlei Mehrwert bringt. Wenn also hier in diesen Versen wieder von Weisheit gesprochen wird, dann geht es wiederum nicht um die göttliche Weisheit, sondern um irdische Weisheit, um irdische Bildung. Und er schreibt in seiner Lebensbeichte Folgendes. Und ich wandte mich zur Betrachtung der Weisheit und der Tollheit und der Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt? Das, was man längst getan hat. Und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Denn der Weise hat Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Hier geht es also um eine weitere Untersuchung, der sich Salomo nun widmete, nachdem er sich von der Philosophie abgewandt hat und von dem Genießen der irdischen Freuden, kommt jetzt die Weisheit dran, die Tollheit und die Torheit. Und er kommt zu dem Schluss, dass es doch von einem gewissen Vorteil ist, gebildet zu sein. Er vergleicht nämlich die Bildung mit dem Licht und das Ungebildetsein mit der Finsternis. Und der Weise, also die Gemeinde ist der gebildete Mensch, der hat bildlich gesprochen Augen im Kopf und sieht, was auf ihn zukommt, der Ungebildete nicht. Und wenn der gebildete Mensch über sein Leben nachdenkt, dann kann er Dinge des Lebens besser einordnen und gewisse Zusammenhänge erkennen und erklären. Meist kann er das Leben auch etwas besser bewältigen. Der Ungebildete hingegen, der vegetiert einfach dahin und denkt, was soll's, komm's, wie es will. Es ist in den Augen Salomos also eindeutig ein Vorzug, gebildet zu sein. Aber dann kommt er in Vers 14b zu folgender niederschmetternden Erkenntnis. Und zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Und fährt fort in Vers 15, da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich dann so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nichtig. Was meint er damit? Er sagt, wenn der gebildete Mensch auf dem Sterbebett liegt, dann muss auch er zu sich sagen, so, das war's jetzt, aus die Maus. Und was bringt ihm dann der Vorzug, dass er in der Wissenschaft, in der Geschichte, Politik, Finanzwelt oder anderen Dingen dieser Welt gut Bescheid wusste, vielleicht besser Bescheid wusste wie viele andere? Auf dem Sterbebett, da sind die Menschen plötzlich wieder alle gleich, gebildet oder ungebildet. Der medizinisch Gebildete, der weiß vielleicht, warum er gerade jetzt an welcher Krankheit stirbt, aber was bringt es ihm unterm Strich? Nichts bringt es ihm. Der Gebildete stirbt genauso schnell oder genauso langsam, er stirbt genauso friedvoll und genauso qualvoll wie der Ungebildete. Und so, als ob diese Erkenntnis nicht grausam genug wäre, kommt in Vers 16 noch eine erschütternde Erkenntnis dazu. Denn er schreibt, denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den zukünftigen Tagen oder in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird und wie stirbt doch der Weise samt dem Toren dahin. Wenn ich samstags Zeit habe, dann lese ich gerne ausführlich die Potsdamer Zeitung und dort natürlich auch die Todesanzeigen. Ich muss ja wissen, ob jemand Wichtiges gestorben ist in Pforzheim oder im Enzkreis. Und ich staune jedes Mal darüber, was sich manche Hinterbliebenen in den Todesanzeigen alles einfallen lassen, um den Verstorbenen groß herauszustellen. Aber ich frage mich jedes Mal, was interessiert das? Ob der Doktor war, Professor war, Firmeninhaber oder was für einen Titel oder was für eine Ehrenbezeichnung er in seinem Leben getragen hat? Wenn man tot ist, dann ist das alles nicht mehr wichtig. Ein Glaubensbruder hat es mal gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es ist nicht wichtig, wie man hier auf Erden verabschiedet wird, sondern es ist wichtig, wie man im Jenseits willkommen geheißen wird und vor allem, wo man willkommen geheißen wird, oben oder unten. Und das ist wirklich der einzige und entscheidende Unterschied, der wichtig ist. Was Salomo hier schreibt, bedeutet, dass der Bildungslose genauso schnell vergessen wird wie der Gebildete. Und dass es auch dann, wenn es jemandem gelingt, ein großes Lebenswerk aufzubauen, er trotzdem sehr schnell in Vergessenheit gerät. Denn prüft euch selbst, mit Menschen, die euch jetzt vielleicht nicht furchtbar nahe gestanden sind, Verstorbene sind sehr schnell vergessen. Und was ist nun das Fazit seiner diesbezüglichen Überlegungen? Bildung hat zwar einen relativen Vorzug gegenüber der Bildungslosigkeit, aber dem Gebildeten und dem Ungebildeten widerfährt letztendlich das gleiche Schicksal auf dem Sterbebett. Und beide werden nach ihrem Tod auch gleich schnell von den Menschen vergessen. Das Leben geht einfach weiter, so als ob der Verstorbene, die Verstorbene nie da gewesen wäre. Der alles entscheidende Unterschied im Leben wie im Sterben ist die lebendige Beziehung zu Jesus Christus und dem Vater. Denn allein diese lebendige Beziehung macht aus jedem Leben, es sei noch so ungebildet und noch so primitiv, ein lebenswertes, erfülltes und frohes Leben. Und nur diese Beziehung macht aus dem Sterben ein zuversichtliches Sterben, weil das Sterben dann eben nicht in die ewige Verlorenheit und die ewige Verdammnis führt, sondern dann ist das Sterben wie eine Durchgangsstation zum ewigen, seligen Leben mit Jesus und dem Vater. So viel zum vierten Punkt, der Tod rafft den Weisen und den Toren dahin. Kommen wir zum letzten Gliederungspunkt. 5, auch Arbeit und Erfolg sind sinnlos. In seiner Lebensbeichte führt Salomo jetzt Folgendes aus. Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Beim ersten oberflächlichen Hinhören, da könnte man auf den Gedanken kommen, das klingt ja ganz gut. Jesus hat ja mal was Ähnliches gesagt in Johannes 12, wo es heißt, wer sein Leben liebt, hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben gewinnen, wird es bewahren zum ewigen Leben. Aber Salomo meint hier ein anderes Hassen wie Jesus. Aus Salomo sprach ein völlig verzweifelter Mensch, der jedwede Hoffnung auf das Leben überhaupt einen Sinn haben könnte, aufgegeben hat. Aber Jesus meint mit seiner Aussage in Johannes 12 etwas anderes. Hassen bedeutet in der Bibel, einen Menschen weniger zu lieben oder einen Menschen etwas zurückzustellen, ihn an den zweiten Platz zu stellen. So wie Jesus es auch gemeint hat, als er in Lukas 14 einmal sagte, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Auch dort bedeutet das Wort hassen, nicht hassen im üblichen Sinn, sondern weniger lieben. Das heißt für uns im Klartext heute, wir sollen Jesus in unserem Leben den ersten Platz geben, ihn, Jesus, am allermeisten lieben. Und wir sollen unsere Lieben den zweiten Platz geben. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Der zweite Platz ist wichtig, der ist sogar sehr wichtig. Aber Jesus allein soll in unserem Leben und unserem Lieben den ersten Rang haben. Nur so leben und lieben wir in den Augen Jesu richtig. Aber bei Salomo, da war das was anderes. Der von ihm empfundene Hass auf das Leben war ein echter, in diesem Moment auch ein selbstzerstörerischer Hass, denn er war völlig verzweifelt und am Ende, weil er sich so weit von Gott entfernt hatte. Und Salomo kommt erneut zu dem Ergebnis, dass alles, was er bis dahin ausprobiert hat, ihm keine Freude und keine Zufriedenheit gebracht hat. Bei ihm ist es so, wie Matthias Claudius es mal beschreibt in dem Abendlied, das ihr alle kennt, der Mond ist aufgegangen, da heißt es, siehst du den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und jetzt geht's weiter. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. So ist es Salomo ergangen. Und hier greift Salomo dann noch ein weiteres Problem auf in seinem Hass. Denn er sagt, ich hasste auch alle meine Arbeit und alle meine Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Ich denke, jeder von uns kommt ab einem bestimmten Alter mal an den Punkt, an dem er darüber nachdenkt, was nach seinem Tod sein wird. Was wird mein Kind, was werden meine Kinder mit dem machen, was ich ihnen zurücklassen werde? Wer war denn der Nachfolger von Salomo auf dem Thron Israels? Wer weiß es? Wie bitte? Danke. Rehabeam oder Rehabeam, egal, ich wusste. Der war es auf alle Fälle. Und in Vers 18 kommt eine große Sorge Salomos zum Ausdruck. Und jeder von euch, der wirtschaftlich selbstständig ist oder einen eigenen Betrieb hat, der kennt das. In den vielen Jahren meiner beruflichen Tätigkeit als Firmenkundebetreuer von mittelständischen Firmen, da habe ich das oft erlebt, dass genau diese Entscheidung der Nachfolge viel zu spät oder falsch getroffen worden ist. Da haben Eltern ihren Kindern, ihren Söhnen und Töchtern Firmen übergeben, die waren völlig überfordert mit dieser Aufgabe. Mir hat das sogar so eine Art Faustformel damals. Mir habe immer gesagt, die erste Generation, die baut es auf, die zweite Generation baut es aus und die dritte Generation, die macht es kaputt. So war es hier in der Bibel ja auch. Zum Glück gab es und gibt es Ausnahmen zu dieser Regel. Aber so ist es auch, wenn man eine Gemeinde aufbaut oder wenn man einen örtlichen Bibelgesprächskreis oder Hauskreis aufgebaut hat. Irgendwann kommt der Tag, wo man nämlich kann, wo man das alles quasi in jüngere Hände übergeben muss. Und dann kommt der kritische Blick auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin, so auch hier bei Salomo. Der schreibt weiter, und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Schauen wir kurz drauf, was der Rehabeam, der Sohn Salomos, tatsächlich getan hat. In 1. Könige 12 wird uns berichtet, dass Rehabeam sich am Beginn seines Wirkens als König von zwei unterschiedlichen Beratergruppen hat beraten lassen. Da waren auf der einen Seite die alten, erfahrenen Füchse, die schon seinen Vater beraten hatten, und auf der anderen waren junge Kerle, unerfahrene, in seinem eigenen Alter. Und die Israeliten hatten damals den jungen König nach der Thronbesteigung gebeten, mach doch die Steuern und die ganzen Lasten, die auf uns liegen, leichter, sie sind zu schwer. Aber Rehabeam gab dem Volk dann eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, und redete mit ihnen, also mit dem Volk, nach dem Rat der Jüngeren und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Und diese unkluge Reaktion, diese harte, diese brutale Antwort des jungen Königs hat dazu geführt, dass die bis dahin einige Nation Israels zerrissen wurde und in zwei Staaten aufgespalten wurden, nämlich in die 10 Stämme des Nordreiches und in die 2 Stämme des Südreiches. Noch unter König Salomo hatte Israel seine größte Ausdehnung überhaupt, die es jemals hatte, erreicht. Es ging im Nordosten bis an den Euphrat ran. Der Rehabeam kommt und macht es mit einem Schlag kaputt. Hier wird deutlich, wie recht Salomo mit seiner Überlegung in Vers 19 hatte, wo, als er schrieb, wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und was für ein Narr war dieser Rehabeam. Und da fällt der Salomo dann wirklich in tiefe Depressionen, Pessimismus, denn er schreibt weiter, da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat, Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Die Verzweiflung von Salomo ist verständlich. Wenn jemand nicht mit dem Herrn lebt, sondern sich von ihm abgewandt hat, dann kann man sich nicht an den Herrn wenden, sich an ihn klammern, sich von ihm trösten lassen, von dem Gott alles Trostens. Aber im Gegensatz dazu hat das, was jemand in der Gemeinschaft unter dem Segen Gottes aufbaut, dauerhaft Bestand. Und das gilt auch in der davidischen Dynastie. Deshalb kann der Apostel Paulus bei seiner Predigt in Antiochia in Apostelgeschichte 13 Folgendes schreiben oder sagen. Denn nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, ist er nach dem Willen Gottes entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden. Egal, was der Salomo getrieben hat, egal, was für ein Mist der Rehabeam gemacht hat, das, was König David noch zu seinen Lebzeiten getan hat, als er nach dem Willen Gottes gehandelt hat, das hat Nachfolgen in alle Ewigkeit. Das, was er mit und für den Herrn getan hat, bringt dem David ewigen Lohn. Und es ist mir auch wichtig, dass wir uns das heute immer wieder vor Augen führen, dass wir alles, was wir tun und lassen in diesem Leben, auch aus dem Blickwinkel der Ewigkeit sehen. Und wenn wir das tun, dann bekommt jeder einzelne Moment unseres Lebens, egal wie schnell er vorbei ist, Bedeutung, Bedeutung in Zeit und Ewigkeit. Und dann schreibt Salomo weiter in Vers 22, denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, auch das ist nichtig. Wir dürfen bei allem das, was wir tun, auch bei unserer Arbeit, nicht vergessen, dass die Schöpfung, in der wir leben und arbeiten, unter dem Fluch Gottes liegt seit dem Sündenfall. Dort hat Gott zu Adam gesagt, verflucht sei dein Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Arbeit ist ja grundsätzlich etwas Gutes, sogar etwas sehr Gutes, dass wir Menschen quasi aus dem Paradies herübergerettet haben in diese Welt. Wir durften sie überretten. Aber deswegen kann ja Arbeit auch etwas wirklich Befriedigendes sein. Aber auf der Arbeit, auch auf der Arbeit von uns Christen, auch auf unserem Berufsleben, da lastet der Fluch Gottes. Und deswegen ist Arbeit auch für uns Christen mit Plage verbunden jeden Tag, mit Kummer, mit Ärger. Und manchmal gibt es auch Nächte, die wir selbst als Christen erleben, wo wir keine Ruhe finden. Und jetzt kommt Salomo endlich einen ersten Schritt weiter in die richtige Richtung. Er schreibt in Vers 24, ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Aufgepasst, hier in Vers 25 spricht nicht Salomo selbst, nein, hier zitiert Salomo in seinem Lebensbericht eine klare Aussage Gottes. Wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Bei all dem Schweren, bei all dem Frustrierenden, das wir in diesem Leben durchleben und durchleiden müssen, gibt es daneben eben auch schöne und angenehme Dinge, die Gott uns auch bewusst zum Genießen gegeben hat. Zum Beispiel Essen und Trinken. Und wenn man diese schönen Dinge wirklich genießen möchte, dann muss man sie aus der Hand Gottes dankbar, bewusst dankbar annehmen als ein Geschenk Gottes und diese Dankbarkeit in seinem Leben auch zeigen. Es ist einfach so, wie Paulus mal in den Timotheus schreibt, in 1. Timotheus 6, da geht es zwar um die Reichen, aber es gilt uns allen, den Reichen in dieser Welt Gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsichtbaren Reichtum, sondern auf Gott hoffen, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Gott bietet uns alles reichlich dar, um es zu genießen. Das ist vielleicht ein harter Schlag für die Askesen unter uns oder die zur Askese neigen. Aber Gott ist ein freundlicher Gott, ein dem Leben zugewandter Gott. Der will uns das Leben in Hülle und Fülle geben, dass wir es auch in Hülle und Fülle genießen, aber dabei dankbar bleiben ihm gegenüber. Und es ist auch wichtig, dass wir Maß halten. Denn wenn man etwas im Übermaß tut oder genießt, dann wird das Schöne und Genussvolle wieder eingeschränkt. Es wird vielleicht sogar total zerstört. Das haben wir ja bei Salomo jetzt gelesen. Ich habe da auch meine Probleme. Man sieht es an der Figur. Beim Essen stimmt bei mir die Dosierung auch noch nicht. Aber, liebe Geschwister, ich kann euch eines sagen. Egal, was ihr gern esst. Fleisch oder Nudeln oder Kartoffeln oder Gemüse oder Schokolade oder Eis. In der Dankbarkeit Gott gegenüber. Da schmeckt alles, jedes Essen noch mal viel besser. Und auch jedes Glas Wein schmeckt besser in der Dankbarkeit Gott gegenüber. So kann man wirklich das Leben dann genießen. Wer aber lehrt, meine Lieben, dass man auf die Ehe verzichten soll, aufs Essen, aufs Trinken verzichten soll, um dann quasi einen höheren geistigen Stand zu erreichen, wie früher die Priester, die Mönche und die Nonnen, das ist ein Irrlehrer. Und er verachtet die sehr gute und vollkommene Schöpfung Gottes, die uns in 1. Mose 1 und 2 beschrieben wird. Da hat Gott die Natur geschaffen, alles, was wir essen und trinken dürfen. Und da hat Gott auch die Ehe eingesetzt und hat gesagt, es ist sehr gut. Das gilt auch uns. Kommen wir zum Schluss, zum letzten Vers, Vers 26. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Auch so kann eine Nachfolge aussehen. Gott gibt das, was wir als Nachlass in unserem Leben zurücklassen müssen, einem Menschen, der ihm wohlgefällt. Wunderbar, wo das gelingen darf in der Nachfolge. Halleluja. Aber es gibt eben leider auch die andere Seite. Das dürfen wir nicht vergessen. Erinnert euch an das Gleichnis vom reichen Kornbauer, das Jesus uns erzählt. Er war ein reicher Kornbauer und er hatte eine reiche Ernte einfahren dürfen. Daraufhin macht er was? Er reißt die alten Scheunen ab, baut neue auf, damit er alles einlagern kann. Und dann sagt er zu seiner Seele, nun sei ruhig und genieße das über viele Jahre, lass es dir gut gehen. Aber es kommt ganz anders. Da kommt Gott und sagt, Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Das ist eine deutliche Warnung. Für alle unter uns, die reich sind oder die es noch irgendwo werden willen. Was bleibt uns jetzt als Quintessenz zum Schluss? Wie es im Lied heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und zwar in die Dunkelheit der Sinnlosigkeit. Ohne Gott können wir dieses Lied, das wir vorhin angespielt haben, der Rolling Stones, zu unserem Lebensmotto machen. I can get no satisfaction. Ich finde einfach keine Ruhe oder Befriedigung, so oft ich es auch versuche. Aber eben mit Jesus gehen wir ins Licht. Und dieser Satz, der gilt sowohl für unser Leben als auch für unser Sterben. Ohne Gott haben und finden wir kein Maß. Ohne ihn haben wir nie genug Wissen, nie genug Geld, nie genug Urlaub, nie genug Arbeit, nie genug Erfolg, nie genug Freude und Gesundheit. Und diese Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Wir Menschen wollen unsere innere Leere füllen und wir schaffen das einfach nicht ohne Gott. Ein glückliches und erfülltes Leben in dieser Zeit und in diesem Leben ist möglich. Aber ein solches Leben gibt es eben nur in einer engen und dankbaren Bindung und Beziehung an Jesus und den Vater. Deswegen tue nichts ohne Gott, denn nur mit ihm und in ihm finden wir wahre Freude und wahre Zufriedenheit in allen Dingen und allen Bereichen unseres Lebens. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ich bitte, dass all diejenigen, die können, dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen dafür, für alles Gute und Vollkommene, das du uns gegeben hast und immer noch gibst, dass du es uns in Hülle und Fülle schenkst. Bitte wirke du in uns, dass wir alles, was du schenkst, demütig und wirklich mit Dankbarkeit, mit echter Dankbarkeit aus deiner Hand annehmen und nichts für selbstverständlich erachten. Lass uns ein Leben in einer engen Beziehung mit dir leben und dich in alle Bereiche unseres Lebens mit hineinnehmen. Nimm alle Naturschutzgebiete, die wir noch vor dir verbergen, weg und gib, dass wir dir alles öffnen. Denn nur mit dir und in dir können wir ein erfülltes und gefülltes und sinnvolles Leben leben. Nur mit dir können wir fröhlich leben und zuversichtlich sterben. Dank für alles, was du uns gibst. Und jetzt wollen wir alles zusammenfassen, was wir auf dem Herzen haben und was wir nicht ausdrücken können, in dem Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.